Blinde Flecken. Ein Podcast der Initiative Blinde Flecken Erfurt in Kooperation mit Radio Frei. Folge 3. Der Tod von Heinz Mädel, Teil 3.
In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Berichterstattung, welche der Tod von Heinz Mädel hervorrief, und versuchen zu zeigen, wie es dazu kommen konnte, dass sein Tod so schnell vergessen wurde. Wir haben diese Folge in 3 Teile gegliedert. Im ersten fokussieren wir den Verlauf der Berichterstattung und beschreiben den Prozess des kollektiven Vergessens. Im zweiten Teil gehen wir näher auf die dadurch ausgeblendeten Perspektiven ein und versuchen, euch so einen Einblick in die jeweilige Forschung zu geben. Hierfür nehmen wir uns vor allem Fachliteratur aus Geschichte, Soziologie und Psychologie vor. Mit diesem Wissen betrachten wir im dritten Schritt die lokale Berichterstattung über rechte Gewalt in Erfurt am Anfang der 1990er Jahre.
Die Berichterstattung über den Überfall auf Heinz Mädel verlief in 2 verschiedene Richtungen. Sie ist einerseits ein anschauliches Beispiel für das aktive Vergessen der Gesellschaft und andererseits ein Beispiel für die Art der Sichtbarkeit von Gewalt in dieser Zeit. Im Allgemeinen haben die lokalen Pressemitteilungen einen anzeigenden Charakter. Sie zeigen also ein bestimmtes Ereignis an. Die Pressemitteilungen kontextualisieren oder besprechen das Ereignis jedoch nicht.
Die Lokalpresse, hier die Thüringer Allgemeine, berichtete erstmals am 5. Juli 1990, also 10 Tage nach dem Angriff, in Form einer kurzen Mitteilung auf der Titelseite vom Überfall auf Heinz Mädel. Am Folgetag, nach Veröffentlichung der Mitteilung des Kreiskriminalamtsleiters Klaus Eckert, gab es einen ausführlicheren Bericht über den Vorfall. In diesem Artikel wurde die Sicht der Polizei fast vollständig übernommen. Zu diesem Zeitpunkt titelte die Thüringer Allgemeine: Ein Mann musste dafür sterben, und sprach von einer Mutprobe, die die Täterinnen als Anlass für den Überfall genommen hätten. Außerdem taucht Heinz Mädel hier als aktiver Part in der Berichterstattung auf, da die Zeitung sowie auch der Kriminalrat darauf verweist, Heinz Mädel sei von der Polizei vernommen worden. Heinz Mädel soll in diesem Zusammenhang ausgesagt haben, dass er sich nicht gewehrt habe, um die Skinheads nicht weiter zu provozieren, die sich selbst nicht beteiligt, sondern nur zugesehen hätten. Die Skinhead-Gruppe, die sich regelmäßig in der Leninstraße traf, wurde also in einen eindeutigen Zusammenhang mit der Tat gebracht, als Publikum der Gewalt, als Resonanzraum für die Täterinnen.
Im einzigen überregionalen Artikel über den Tod von Heinz Mädel von Heinz Pragerl und Dieter Krause titelte der Stern in reißerischer Art »Assis und Schwule klatschen«. Dieser Artikel stellt aber auch einen Versuch der Kontextualisierung dar. Hier finden sich Interviews mit den Angehörigen der Täterinnen, die zur Motivik ihrer Töchter befragt wurden und nichts von der gewalttätigen Freizeitbeschäftigung gewusst haben wollen. Außerdem wurde auch hier Kriminalrat Eckert zitiert, der erneut davon sprach, dass sich die Frauen vor der Gruppe von Skinheads beweisen wollten. Zitat: Die handelten nach dem Motto, wir haben auch so etwas drauf, wir gehören zu euch. Die Skinheads als Publikum waren demnach die Ursache für eine positive Aufladung des Angriffs für die Täterinnen. Die Sprache in diesem Sternartikel ist eine sehr skandalisierende und heftige. Es lassen sich 2 Interpretationsebenen auseinanderhalten. Die verwendete Sprache, in der man Assis und Schwule klatscht, in der Heinz Mädels wimmernde Hilferufe die Nachbarn an das Fenster lockten und in dem die Tat selbst für einen Mediziner unfassbar war, hatte einen stark anzeigenden und emotionalisierenden Charakter. Sie zeigte aber gleichzeitig eine Unfassbarkeit und Entrationalisierung. Diese Verkettung in der Motivik stellte jedoch einen logischen Sprung dar. Es bedeutete letztendlich eine Entschuldigung der Täterin, die durch ein Klima von sozialer Unsicherheit und Zukunftsängsten gar nicht anders konnten, als zuzuschlagen. Diesen Sprung thematisierten die zeitgenössischen JournalistInnen selbst nicht. Zu einem gewissen Teil ist dieser Sprachstil auch der Ausrichtung der Zeitschrift als informierend und gleichzeitig unterhaltsam geschuldet.
Die einzelnen Artikel und Meldungen fingen an, sich in einzelnen Details zu verändern. Das könnte im Einzelnen von neuen Kenntnisständen herrühren, doch zeigte sich in dieser Veränderung auch die Dynamik der Sichtbarkeit von rechter Gewalt. Hier lässt sich die schleichende Entkonkretisierung der Tat erkennen. Wurde zu Beginn noch das Opfer mit Namen genannt, verschwand Heinz Mädel in den folgenden Berichterstattungen immer mehr aus dem Blick. In einem ersten Schritt verlor das Opfer also seinen Namen. Danach wurde er grundsätzlich nicht mehr erwähnt und dafür die Täterinnen in den Blick genommen. Bis hin zu dem Punkt, dass über den Gerichtsprozess im Jahr 1991 gar nicht mehr berichtet wurde. Wer zuerst jedoch verschwand und auch im Gerichtsprozess aktiv verneint wurde, war die umstehende Gruppe aus Menschen, also das Publikum der Gewalt. Diese Gruppe kann man, aus der Fachliteratur heraus, als Bystanders bezeichnen. Hier gibt es keine eindeutige Übersetzung in das Deutsche, in etwa jedoch Umstehende, Menschen als Publikum von Gewalt. Die Negierung von Bystanders verneinte gleichzeitig den Gesellschaftsbezug der Tat. Die umstehende Gesellschaft kann von rechter Gewalt nichts mehr wissen.
Und zusammen bewirkten die Entkonkretisierung der Tat, die fehlende Berichterstattung zum Gerichtsprozess und die Negierung des Publikums der Gewalt eine Art der Entschuldung der umstehenden oder zusehenden Bevölkerung, die am Ende gar nichts gesehen haben konnte. Und somit wären sie auch weniger verantwortlich, dass rechte Jugendliche als anders markierte Menschen in den Straßen jagten und niemand etwas dagegen unternahm. In diesem Sinne bedeutete die schleichende Zunahme von Unsichtbarkeit von Gewalt eine Zunahme der Entschuldigung für die Mehrheitsgesellschaft. Dieser Prozess ist ein Beispiel für Othering. Die Gewalt in der Gesellschaft wird zu einem anderen, zu einem Außen erklärt, das nicht innerhalb der eigenen Gruppe, sondern außerhalb von ihr stattfindet.
Genau wie die konkreten Gewalttaten ist die Verbreitung von Menschenfeindlichkeit in der Bevölkerung eine Konstruktion von Nähe und Ferne. Aus dieser Konstruktion entsteht eine Verschiebung des eigenen Gewaltproblems der Gesellschaft in eine Art blinden Fleck. Der blinde Fleck im Auge ist bei jedem Menschen vorhanden und beschreibt einen nicht sichtbaren Teil unseres Sehfeldes. Im Laufe der Zeit nahm dieser blinde Fleck in der Sichtbarkeit von rechter Gewalt immer weiter zu. Das vom Stern-Autor Andreas Borchers im Jahr 1992 geschriebene Buch »Neue Nazis im Osten« erwähnte Heinz Mädel noch namentlich. Auch hier fand sich eine sehr starke Sprache. Zitat: »Die Skins schauen feixend zu. Wie Hyänen seien die Frauen über Heinz Mädel hergefallen.« Diese Sprache skandalisiert einerseits die Tat, die Borchers als Auftakt für eine lange Aufzählung verschiedenster schwerer Straftaten durch Neonazis in Ostdeutschland diente. Andererseits wurden die Täterinnen jedoch entmenschlicht und zu tierischen Bestien umgedeutet, die, letztendlich nicht vernunftbegabt, für ihre Taten keine Verantwortung tragen würden. Zusätzlich trug der Kontext und die Installation des Bildes des rechtsextremen Skinheads zu einer Normalisierung dieses scheinbar feststehenden Bildes bei. Aber auch zur beruhigenden Rückversicherung der Gesellschaft, nichts mit diesem Problem zu tun zu haben. Die rechtsextremen Skinhead-Schläger waren also kein Teil der Mehrheitsgesellschaft mehr.
Bei den Soziologen Matthias Quent und Jörg Hafgemeier und genauso bei Gundula Schäfer-Vogel wird der Name des Opfers nicht aufgeführt. Einzig im Text von Norbert Martloch wird Heinz Mädel in einem Satz namentlich genannt. Im Buch »Die braune Saat«, geschrieben von Harry Weibel, der sich hier auf Norbert Martloch stützt, wird der Fall in einem kurzen Satz, aber mit falschen Details erwähnt. Hier schlugen die zwei Täterinnen mit Ziegelsteinen auf Heinz Mädel ein. Damit zeigt sich eine weitere Detailverschiebung und Verfälschung der Tat.
Lose Enden, blinde Flecken.
Heinz Mädels Tod enthält mehrere ungeklärte Perspektiven. Wir wollen trotzdem versuchen, sie zu erläutern. Der Fall an sich wird heute kaum erinnert. In unseren geführten Interviews konnte sich nur eine Person an Hörensagen über Heinz Mädels Tod erinnern. In dieser Zeit war er ein alternativer und linker Jugendlicher, der auch selbst am eigenen Leib Gewalt durch Neonazis erfuhr. Er erinnert sich,
dass es da eine Schlägerei gab und jemand hops gegangen ist. Da ist natürlich auch die Angst bei den Leuten auch gestiegen. Wenn die Gewaltspirale schon so weit ist, dass man gar nicht mehr absehen kann, wo das alles hingeht? Es gab ja auch die Geschichten vom Bordsteinkicken, was die Neonazis gemacht haben. Also, dass sie den Kiefer da drauflegen und dann drauflatschen und dir den Kiefer brechen damit. Solche Geschichten sind da kursiert. Und davor hatte man panische Angst. Wenn man dann solchen Leuten in die Arme läuft, was dann mit dir passiert?
Die Angst vor den Übergriffen durch Neonazis wurde für die Betroffenen, hier alternativen Jugendlichen, zu einem ständigen Begleiter im Alltag. Die Erinnerungen an diesen Fall sind jedoch auch bei unserem Zeitzeugen nur sehr vage.
Uns war bekannt, dass das von der rechten Szene war. Dass das aber Mädels waren, da habe ich lange im Kopf rumkramen müssen. Aber dass das eine größere Gruppe war, was ich eher glaube, und dass sich dann die Mädels beweisen müssen. Es gab ja auch schlagende Mädels. Gab es auch bei uns. Also welche, die da ordentlich durchgelangt haben.
Da die konkreten Taten von der Gesellschaft in einen blinden Fleck hineingelegt wurden, sind diese ausgeblendeten Perspektiven nur schwer fassbar. Trotzdem lohnt es, sich den verschiedenen Perspektiven zu widmen, die in den Geschehnissen um den Tod von Heinz Mädel enthalten sind, und zu versuchen, die losen Enden und die blinden Flecken der Geschichte zu diskutieren.
Im Prozess gegen die Täterinnen beschrieben die RichterInnen in der Urteilsverkündung, dass das Ziel der Verhandlung nicht die Klärung der Motive war, sondern die Nachvollziehbarkeit und Absehbarkeit der Folgen der Tat. Mit anderen Worten, was hat zum Tod von Heinz Mädel geführt? Auch wenn nicht vom Gericht enthalten, so erzählt dieses Urteil dennoch viel über die Konstruktion von Schuld und Unschuld im Kontext von rechter Gewalt. Das Gericht setzte die Schuldigkeit vor allem über die Argumentation der Alkoholisierung der Täterinnen und ihrem Wissen um die Gefährlichkeit der konkreten Anzahl an Schlägen und Tritten an. Letztlich liegen die Motivation und der konkrete Anlass der Tat im blinden Fleck der Geschichte. Der Versuch des Beweises der Unschuld der Täterinnen zeigte die korrekte Funktion des Rechtsstaates. Gleichzeitig bedeutete die milde Strafe für die Angeklagten aber auch eine nachträgliche Entschuldigung. Dadurch, dass die Täterinnen von der umstehenden Skinhead-Gruppe im Nachhinein abgegrenzt wurden, war die Schuldigkeit für die Gewalt in der Innenstadt auf Randgruppen der Gesellschaft abgeladen. Also die rechtsextremen Skinheads. Mit diesen randständigen Jugendlichen, die nur Ärger machten, hatte die Mehrheitsgesellschaft nichts zu tun, so die Logik hinter dem Gerichtsurteil und auch der Berichterstattung. Ein gesamtgesellschaftliches Umdenken oder die Suche nach Lösungen für bestehende Probleme schien so nicht nötig zu sein. An dieser Stelle beginnt mit der Sichtbarkeit der Gewalt gleichzeitig ein Prozess des Otherings. Die Darstellung der Gewalt wurde zur Selbstvergewisserung der Mehrheitsgesellschaft, nicht Teil des Problems zu sein, sondern auf das Problem von Gewalt zu reagieren. Die Täterinnen wurden bestraft, zu einem Umdenken führte es nicht.
Die Tat war in eine rechte Jugendsubkultur eingebettet. Dieser Kontext wurde jedoch durch Berichterstattung und Gerichtsurteil in der Sichtbarkeit verdeckt. Der Anstieg rechter Gewalt während der Transformationsphase am Anfang der 1990er Jahre in Ostdeutschland markierte ebenso den Anstieg von Forschung zu den Merkmalen und Gründen des modernen Rechtsextremismus in Deutschland. Die Forschung ist vielfältig bis unübersichtlich. Von Beginn bis Mitte der 90er Jahre war die Forschung vor allem durch monokausale, also aus einzelnen Gründen gedachte, Zusammenhänge und Erklärungsmuster geprägt. So schrieb der Soziologe Wilhelm Heidmeier von Modernisierungsverlierern als Ergebnis eines schnellen gesellschaftlichen Wandels, die durch schnelle Abwanderung und innergesellschaftliche Wandlungsprozesse zu rechtsextremen Werten und Normen tendieren würden. Der Blick auf die AkteurInnen des Rechtsextremismus verschwimmt hier jedoch. Diese sehen sich nämlich selbst als KämpferInnen für eine weiße Dominanz und nicht als Verlierer. Rechte Gewalt sei eine Form der Wirklichkeitsflucht, so der Schriftsteller Bodo Morshäuser, da die, Zitat, Moderne immer mehr Fragen aufwerfe, ohne jedoch plausible Antworten zu liefern. Morshäusers Ansatz greift jedoch zu kurz, da rechte Gewalt keine Form der Flucht vor der Realität ist, sondern eine Form, die eigene Realität mit Hilfe von Gewalt durchzusetzen. Viele dieser Erklärungen erwiesen sich nicht als hilfreich oder betonten einzelne Aspekte des Komplexes zu stark. So schrieb der Erziehungs- und Rechtswissenschaftler Titus Simon über die Forschung im Verlauf der 1990er Jahre. Die damalige Forschung enthielt eine Tendenz zur Entschuldigung für die Ausübenden rechter Gewalt als Opfer ihrer Umstände. Daraufhin entwickelten sich in der Forschung in den Folgejahren mehrere multiperspektivische Ansätze. Zwei besonders beachtenswerte sind hierbei der sozialstrukturelle und der sozialisationstheoretische Ansatz. Der sozialstrukturelle und sozialpsychologische Ansatz beschreibt den Rechtsextremismus als Erfahrungsfeld, in dem Mitglieder sich selbst als unterdrückte Gruppe sehen. Der sozialisationstheoretische Ansatz hingegen versucht, extremistische Aktivitäten als Bestandteil der Identitätsfindung zu erklären, unter dem Einfluss von Gruppendynamik und individuellem Entwicklungsprozess. Dabei sei laut Titus Simon entscheidend,
unterschiedliche individuelle Verarbeitung gesellschaftlicher Realität und individuelle Entwicklung in Krisensituationen und deren mögliche ursächliche Hinwendung zu extremistischen Positionen sind hierbei von Bedeutung. Radikale Positionen werden als Folge lebensgeschichtlicher Brüche und krisenhafter Erfahrungen und somit als Entwicklungs- oder Übergangsphänomen im Rahmen der Identitätsentwicklung Jugendlicher gedeutet.
Vor allem die Ablehnung der demokratischen Verfasstheit und fundamentaler zwischenmenschlicher Spielregeln und ein Alleinvertretungsanspruch durch eine menschenfeindliche Weltanschauung sei charakteristisch für den Rechtsextremismus. Insgesamt fokussierte sich die Forschung auf die Plausibilität, das Aufkommen und die Eigenkonstruktion der TäterInnen von rechter Gewalt. Die Perspektive der Opfer geriet jedoch zunehmend in den Hintergrund.
Pubertärer Protest, wie er auch in der rechten Subkultur gesehen wird, würde durch die Integration in die rechte Szene zielgerichteter und aussagekräftiger, so die Psychologin und Pädagogin Birgit Rommelsbacher. In diesem Prozess der Politisierung würden verschiedene Sozialisationsinstanzen wie Familie, Schule, Peergroup und rechte Szene ineinandergreifen. Jugendliche fänden in rechten Gruppen Anerkennung und Orientierung. Diese Form der Anerkennung sei jedoch sehr spezifisch für Rechtsextreme. Durch das Aufgehen in der Gruppe erfahre der oder die einzelne Aufwertung. Die Gruppe, die sich selbst als großartig inszeniert, übertrage diese Größe und Bedeutung auf das Individuum. Die Anerkennung sei jedoch voraussetzungslos. Und hier befände sich der neuralgische Punkt. So schreibt Rommelsbacher, Zitat, es bedarf keiner Vorleistung oder besonderer Qualifikationen. Die richtige Herkunft und Hautfarbe genügen, um Teil der Elite zu werden. In den Inszenierungen des eigenen Elitebewusstseins und der weißen Überlegenheit würden die Größenfantasien weiter angetrieben. Rommelsbacher schreibt, dass das Selbstbewusstsein der Jugendlichen meist sehr instabil sei, da es sich nicht wirklich auf Erfahrungen mit dem eigenen Selbst stützen würde, sondern auf die Aufwertung der Gruppe. Für Rommelsbacher ist der Rechtsextremismus aus dem Verhältnis von rechter Jugendkultur und den organisierten Parteien zu erklären und damit als ein, Zitat, Ensemble von subkulturellen Milieus, Parteien und akademischen Diskussions- und Publikationszirkeln zu verstehen. Im Fall von Heinz Mädel liegt der Fokus auf eben diesen subkulturellen Milieus, da sie für uns ein Schlüssel sind, um die Wirkung von rechter Gewalt sichtbar zu machen. Rommelsbacher führt aus, eine solche Dominanzposition hat unter anderem den Preis, dass sie unablässig ihrer Bestätigung bedarf. Ständig muss die eigene Überlegenheit durch die Degradierung der anderen bewiesen werden, denn alleine durch deren Existenz wird die eigene Außergewöhnlichkeit in Frage gestellt.
Während in den letzten zwei Jahrzehnten verschiedenste Subkulturen als Anknüpfungspunkt von Rechtsextremen genutzt wurden, wie Black Metal, Dark Wave, Straight Edge, Techno, Skaterkultur oder die Autonomen, war die Bindung an rechte Jugendkultur am Anfang der 90er Jahre hauptsächlich an den Typus des Skinheads geknüpft. So beschreibt es Titus Simon. Es ließe sich in der Skinhead-Subkultur unterscheiden zwischen rechtsextrem orientierten Skins, man nennt sie auch Boneheads oder Faschoskins, dann den unpolitischen Skins, den Oi-Skins und genauso gibt es antirassistische Skinheads, die Sharp-Skins. Der weitaus größte Teil der Skinheads sei jedoch fest gewaltbereit und subkulturell geprägt rechtsextremistisch. So schrieb der Professor für Soziale Arbeit Kurt Möller an der Uni Bielefeld im Jahr 2007. Ein rechter Skinhead am Anfang der 90er Jahre gab sich als solcher optisch zu erkennen, mit Springerstiefeln, Glatze, Bomberjacke und einschlägigen Aufnähern. Im Laufe der Zeit diversifizierten sich diese eindeutigen Erkennungsmerkmale jedoch und machten eine Zuordnung ohne Insiderwissen zunehmend schwieriger. Gekennzeichnet waren die Gruppen der Faschoskinheads durch ein Zitat diffuses nationalistisches, fremdenfeindliches und antisemitisches Weltbild. In dieser Szene fanden Jugendliche Unterhaltung und Aktionen durch Skinhead-Musik, Alkoholkonsum sowie Teilnahme an Konzerten und Demonstrationen. Ein Fokus der Lebenseinstellung lag auf spontaner Gewalt. Versatzstücke dieses Denkens finden sich in den Aussagen der zwei Angreiferinnen auf Heinz Mädel. Die Attraktivität von spontaner Gewalt sahen auch die beiden Täterinnen und suchten vermutlich den Anschluss an die Skinhead-Gruppe in der Futterstraße in Erfurt. Sie mussten nicht Teil einer Skinhead-Gruppe sein, um die Praxis der rechten Subkultur in ihrer Gewalthaftigkeit auszuleben. Ihre schwulenfeindliche Einstellung war durch Aussagen bei Gericht ersichtlich. Sie sagten zu einem helfenden anwesenden Jugendlichen, »Seit wann hilfst du Schwulen?« Sie hatten bereits vor dieser Tat, zumindest beobachtet, als homosexuell markierte Menschen überfallen und drangsaliert worden waren. Diese Gewalt verbanden die Frauen mit Spaß und Selbstaufwertung, genau wie es auch die gewalttätigen Skinheads dieser Zeit taten.
Die Täterinnen waren Frauen. War die Tat den Frauen jedoch, Zitat, wesensfremd, so wie das Gericht später konstatierte? Die Forschung zum Verhältnis von Frauen und Rechtsextremismus ist sehr überschaubar und nimmt meist Unterkapitel in Abhandlungen zu männlich geprägtem Rechtsextremismus ein. Einen ersten großen Versuch stellte das Buch Rechte Frauen unter der Herausgeberin Renate Bitzahn im Jahr 1997 dar. In diesem werden verschiedene Aspekte von rechter Ideologie und ihre Anschlussfähigkeit für Frauen thematisiert. Besonders herauszuheben ist hier der Aufsatz von Michaela Köttig über das Rollenverständnis von jugendlichen Frauen in rechten Cliquen. Köttig arbeitete heraus, dass vor allem zwei Typen von Rollenbildern zu finden seien. Einerseits ein betont weiblicher Typus, andererseits der Typus der Reenies oder Skin Girls. Die jungen Frauen, die sich in den rechten Jugendcliquen betont weiblich gaben, hätten vor allem eine Bindung über ihre männlichen Partner innerhalb der Clique und wären von außen nicht als Teil der Gruppe erkennbar. Mit dem Verlust der Beziehung würde sich auch die Bindung an die Gruppe auflösen. Die Reenies hingegen hätten in Form ihrer auffälligeren Szene-Outfits und der damit verbundenen stärkeren Orientierung an männlichen Mitgliedern der Gruppe auch eine stärkere Bindung zu den rechten Jugendcliquen. Typischerweise trugen sie den Feather Cut, also einen geschorenen Kopf bis auf Pony, Koteletten und Nackenhaar, oftmals in Kombination mit Skinhead-Kleidung, Stiefeln, Jeans und Hemd. In diesem Sinne würden sich die Skin Girls auch von klassischen Auffassungen von Weiblichkeit distanzieren. Der Eintritt in die Gruppe erfolge entweder über die Beziehung mit einem männlichen Mitglied oder zusammen mit einer Mädchenfreundschaft. Diese Mädchenfreundschaften sieht Köttig als besonders wirkungsvoll, da intensiv an. Im Gegensatz dazu sei das Verhalten der Männer in diesen Gruppen extrem chauvinistisch und mit einem demonstrativen Männlichkeitsgehabe verbunden. Sie beschreibt, dass die Bindung durch diese zweisame Mädchenfreundschaft eben die Art Bindung sei, in der sich die jungen Frauen über politische Fragen unterhielten und sich gegenseitig rückversicherten. Auch wenn es nicht gesichert ist, dass die beiden Täterinnen Teil der Neonazi-Gruppe in der Johannesstraße waren, liegt es jedoch nahe, dass die beiden eine solche Mädchenfreundschaft pflegten, in der sie sich zu Gewalttaten hin radikalisierten.
Rechtsextremismus wird in der Außenwahrnehmung vor allem männlich gedacht und konnotiert. Birgit Rommelspacher ging 2005 in ihrer Untersuchung auf die unterschiedliche Wahrnehmung von Frauen, der Konstruktion von Geschlechterrollen und der Funktion der weiblichen Rolle im Rechtsextremismus ein. Sie stellte einen engen Zusammenhang zwischen Militanz und Männlichkeit her, der sich vor allem im subkulturellen Kontext in Form von Gewalttätigkeit zeigte. Die Rechtsextremen stilisierten sich gern als Verteidiger des Volkes, der Kinder und der Frauen, vor konkurrierenden sogenannten Männerhorden. In diesem Sinne sei die Rolle des Mannes im Rechtsextremismus vor allem als Ethnisierung maskuliner Hegemonie interpretierbar. Patriarchale Autorität ist in der rechtsextremen Szene ein Ideal, aber nur, wenn sie von weißen deutschen Männern ausgeübt wird. Die gleiche Form von Gewalt wird bei den sogenannten Fremden verurteilt und rassistisch aufgeladen.
Der Anteil von Frauen, die als rechtsextreme Gewalttäterinnen in Erscheinung treten, sei sehr gering. Doch habe es nicht nur eine Zunahme der Gewalttaten durch rechte Frauen gegeben, auch wurden Frauen durch die Forschung nicht mehr nur als friedvolle Unterstützerinnen der Männer gesehen. Titus Simon beschrieb so, dass der Zugang von Frauen zur rechtsextremen Szene als jugendkulturelle Diversifikation von attraktiven männlichen Typenidealen zu verstehen sei. Das bedeutet, dass sich Frauen in der rechtsextremen Szene an männlichen Rollenverständnissen orientieren, von ihnen geprägt werden, aber auch einen Einfluss und Veränderung bedeuten. Für die Rolle von Frauen macht Rommelspacher, gestützt auf die Ausführung von Mechthild Jansen, drei verschiedene Typen von Frauenrollen unter den Rechtsextremen aus. Erstens, die ideologisch überhöhte Rolle der Herrscherin über das Leben, also als Gebärende. Zweitens, die Zuarbeiterin, Mitläuferin und Anstifterin im Hintergrund. Und drittens, die Rolle als dem Mann identische Gewalttäterin, also der, Zitat, Rebellen mit impliziter Frauenverachtung.
Im konkreten Fall von Heinz Mädel lassen sich in den Rollenverständnissen der Täterin zwei dieser drei Typen wiederfinden. Zunächst die Rolle als Unterstützerinnen, die die Anerkennung der Gruppe durch die Übernahme ihrer Ziele und Methoden gewinnen wollten. Beiden Täterinnen war bekannt, dass die Gruppenmitglieder regelmäßig die anderen in der Gesellschaft drangsalierten und wohl auch jagten. Sie wollten vermutlich Teil davon sein. Sie gingen dabei jedoch noch den zweiten Schritt und wurden, gleich der Rolle der Männer, zu Gewalttäterinnen. Ziel war hier auch die Anerkennung, aber gleichzeitig ging mit ihr eine neue Form der Selbstaufladung mit Macht und Bedeutung einher. Dies könnte unter anderem eine Erklärung dafür sein, warum die Täterinnen so stark und so lang auf Heinz Mädel einschlugen, dass er an den Verletzungen verstarb. Die normale, also vorgelebte Intensität der Gewalt reichte nicht aus, um von der Gruppe gesehen zu werden. Sie mussten darüber hinausgehen. In diesem Sinne wurde den Frauen eine neue Form von Wirkmächtigkeit zuteil. nämlich die einer aktiven Rolle. Aus diesem Grund war die Tat auch nicht wesensfremd, wie es im Urteil von 1991 heißt, sondern sie führte zur Aufwertung des eigenen Selbst der Täterinnen durch die Bestätigung der Gruppe und der rechten Ideologie eines Kampfes um die Straße. Diese Aufwertung bedeutete jedoch keine tatsächliche Gleichstellung mit den Männern in rechtsextremen Kreisen. Tatsächlich habe die Erfahrung von Frauen, selbst diskriminiert und Gewalt ausgesetzt zu sein, ambivalente Folgen, so Birgit Rommelspacher. Als Gewalterfahrende würden Frauen eher dazu neigen, Gewalt abzulehnen. Gleichzeitig führe die ethnisierende Aufladung von Sexismus dazu, dass Frauen sich in ihrer Herabsetzung von Schwächeren selbst unbeschadet halten könnten.
Augenfällig ist, dass es auch in der Fachliteratur ein Ungleichgewicht in der geführten wissenschaftlichen Debatte gibt, mit dem Pol zur Entschuldigung und Bagatellisierung von rechtsextremen Frauen, mehr noch als in den Debatten um männlichen Rechtsextremismus, und dem Pol mit Fokus auf die aktive Täterinnenschaft.
Aktives Vergessen.
Über den Tod Heinz Mädels wurde in der lokalen Berichterstattung in drei verschiedenen Artikeln berichtet. In jedem dieser Artikel wurde Mädel als Opfer genannt, jedoch verschob sich der Fokus der Berichterstattung zunehmend. Kreiskriminalamtsleiter Eckert sprach von Mädels Tod als Höhepunkt der Gewalt in Erfurt. Über den wurde aber immer kürzer berichtet. Auch wenn bereits zu Beginn der Berichterstattung über die Motive der Täterinnen von der Presse und der Polizei spekuliert worden war, erfuhr vor allem im dritten Bericht vom 30. August 1990 das Schicksal und der Verbleib der Täterinnen Aufmerksamkeit. In diesem Artikel sprach Journalist Hanno Müller mit dem Staatsanwalt Hans Thilo Radatz. Inhaltlich wurde zu diesem Zeitpunkt bereits viel mehr über die Auswirkungen der Tat auf die Täterinnen gesprochen. Der letzte Schritt des Vergessens, über den Gerichtsprozess 1991, berichtete die Thüringer Allgemeine nicht mehr. In der letzten kurzen Meldung der Zeitung zu diesem Fall, vom 24. Oktober 1990, dementierte der Direktor des Kreisgerichts der Stadt Erfurt das Gerücht, dass die beiden Täterinnen aus der U-Haft entlassen worden seien. Heinz Mädel wurde nicht mehr namentlich genannt und verschwand so aus der Berichterstattung. Der Fokus verlagerte sich zunächst von der Wahrnehmung des Opfers zur Wahrnehmung der Täterinnen, bis hin zum Verschwinden des Opfers und letztlich zum Verschwinden der Tat selbst.
Rechte Gewalt im Allgemeinen fand in der Tagespresse jedoch durchaus Beachtung. In den Jahren 1990-91 berichtete die Thüringer Allgemeine von insgesamt 31 gewalttätigen Angriffen, denen rechte TäterInnen zugeordnet werden konnten. Insgesamt entfiel knapp die Hälfte der Meldungen von Gewalt auf rechte TäterInnen. Ungefähr jede zweite Woche wurde von einer solchen Gewalttat berichtet. Die dargestellten Taten reichten von Drohungen über einfache und schwere Körperverletzungen bis hin zu Auseinandersetzungen mit Schreckschusswaffen, Baseballschlägern und Pfefferspray. Zu Opfern der Taten wurden verschiedenste Gruppen der Gesellschaft, angefangen von jungen Menschen bis hin zu SeniorInnen. Sowohl deutsche als auch ausländische BürgerInnen waren Ziel der Überfälle, wobei letztere häufiger angegriffen wurden. Zunehmend verstärkte sich auch eine Praxis des Verdeckens, da Gewalttaten gegen AusländerInnen meist in übergeordneten Artikeln zum Thema Asyl oder Ausländer eingebettet waren, einzelne Fälle jedoch nicht separat gemeldet wurden. Sowohl JournalistInnen und LeserInnen der Zeitungen als auch VertreterInnen der Exekutive berichteten von zunehmender Angst und dem Gefühl der Bedrohung. Die rechten Gewalttaten wurden von den ZeitgenossInnen als zunehmend brutal und abschreckend beschrieben. So berichtete beispielsweise der betroffene Edgar in einem Artikel der Thüringer Allgemeinen:
Wir gingen zu einer Fete. Vor der Tür stand tränenüberströmt ein Mädel. Sie erzählte, dass sie zusammen mit ein paar Jungs vor den Skins getürmt sei. Einer ging dabei verloren. Sie hatte Angst, dass er in ihre Fänge geraten war. Wir machten uns los und wollten ihn suchen. 10 Meter weiter begegneten uns andere. Sie warnten uns vor Skins, die herumlaufen und mit Baseballschlägern prügeln würden. Einer hielt sich den Kopf. Den Kumpel haben wir nicht gefunden. Skinheads sahen wir auch nicht. Mich hat noch keiner angefallen, aber inzwischen habe ich so viel Angst, dass ich in der Dunkelheit auch nur noch mit Knüppel rumlaufe.
Über den Modus der Erwähnung von Gewalt gegenüber anderen in der Stadtgesellschaft ging in der Berichterstattung jedoch nichts hinaus. Lediglich in vereinzelten Berichten wurden die konkreten Tatumstände genauer beleuchtet. In den Artikeln über Gewalt von Jugendlichen war vor allem eine entschuldigende Haltung gegenüber den Motiven von explizit rechten GewalttäterInnen zu lesen. Im Interview mit der Zeitung Das Volk, der späteren Thüringer Allgemeinen, plädierte der Sozialpsychologe Wolfgang Frinte für eine erweiterte Toleranz gegenüber den rechten Jugendlichen und für eine Normalisierung und Einbindung rechter Positionen in die Debattenkultur.
Zuerst tolerieren. Eine Gesamtkultur stellt ein äußerst differenziertes Geflecht dar. Über die Jahre hinweg glaubte man, die sozialistische Ideologie schaffe ein einheitliches Kulturbild. Die existierenden unterschiedlichen Kulturangebote versuchte man mit verschiedenen Mitteln untereinander auszurichten. Subkultur als Teil der Gesamtkultur setzt meines Erachtens Toleranz voraus. Das heißt nicht, dass ich alles akzeptiere, aber dass ich mich mit ihrem Problem auseinandersetze, sie nicht ausgrenze. Ich bin gegen solche Plakate wie »Weg mit dem braunen Dreck«.
Der Sozialpsychologe sah die Gefahr nicht in jugendlichen Subkulturen, sondern in der Zunahme von, Zitat, »latentem Nationalismus und nicht aufgearbeitetem Faschismus«. Diese Einschätzung von Frinte ist sicherlich zum Teil korrekt, doch unterschätzte er das Gewaltpotenzial und die Auswirkungen von rechter Gewalt unter den Jugendlichen und für die Stadtgesellschaft. Rechte Gewalt war nicht nur latent vorhanden, sondern aktiver Teil des Handelns. Im Gegensatz dazu standen mehrmalige Versuche durch LeserInnen, über diese Gewalt das Gespräch zu eröffnen und sie nicht zu tolerieren, zu entschuldigen oder bloß vorzuzeigen, sondern sie zu ächten.
Der Artikel über die Krawalle in der Oststraße von voriger Woche war aus meiner Sicht als Betroffener sachlich richtig. Aber er verschweigt, dass es eine eindeutig neofaschistische Aktion war. Es stimmt, dass sich Angst breit gemacht hat. Sicher ist es notwendig, dass alle demokratischen Kräfte sich eindeutig positionieren. Lauthals verkündete Drohungen und Aktionen der Neonazis sind auch gegen Ausländer, Linke und andere Minderheiten gerichtet. Dem muss man doch gerade jetzt, wo sich in unserem Land demokratische Verhältnisse herausbilden, begegnen. Ich möchte bitten, meinen Namen nicht abzudrucken.
Fazit:
Rechte Gewalt war also in dieser Zeit sichtbar. Jedoch begann meist bereits mit der konkreten Darstellung der Taten ein Verdecken und Verschwimmen. Es bleibt die Frage, ob die Gewalt gegen andere zu Beginn der 1990er Jahre eine neue Qualität erreichte oder ob sie Ausdruck von Kontinuität aus der DDR- und NS-Geschichte war. In den letzten drei Folgen haben wir verschiedenste Aspekte angesprochen. Das aktive Vergessen funktioniert vor allem über ein Othering. Wir, die gute Mehrheitsgesellschaft. Auf der anderen Seite rechtsextremistische Gewalttäterinnen als Fremdgruppe. Die beiden Täterinnen des Angriffs auf Heinz Mädel wurden in diese Mehrheitsgesellschaft über bestimmte Token zurückgeführt. Die begonnene Lehre, ihre zugeschriebene Weiblichkeit, die Verneinung von Schwulenfeindlichkeit und die vermeintliche Einsicht in die eigene Schuld. So wirkt die Tat wie ein durch Alkohol verursachter Ausrutscher. Medien, Gerichte und auch die Forschung zu Rechtsextremismus tragen gemeinsam zur Entkonkretisierung, Entschuldigung und Entkontextualisierung bei, sodass am Ende der Prozesse keine gesellschaftliche Verantwortung oder Schuld für rechte Gewalt in der bürgerlichen Gesellschaft übrig bleibt. So entsteht ein blinder Fleck. Erklärungsmuster aus der Forschung zu Rechtsextremismus können uns in Ansätzen in diesen blinden Fleck hineinführen. Es bleibt jedoch ein verschwommener Rest. Auch wir haben vor allem über die Perspektive von Täterinnen, Rechtsprechung und Berichterstattung auf die Geschichte des Todes von Heinz Mädel geblickt. Am konsequentesten verlieren sich die Perspektiven der Opfer und Betroffenen von rechter Gewalt im blinden Fleck. Daher braucht es eine Stärkung der Opferperspektiven, um angemessen über rechte Gewalt sprechen zu können. So verstehen wir die drei Folgen über Heinz Mädel als Versuch, gegen das aktive Vergessen anzugehen. Und als Blick auf einen blinden Fleck. Die Geschichten von Betroffenen von rechter Gewalt müssen wir immer wieder erzählen, sodass sie im kollektiven Gedächtnis verankert bleiben und wir Konsequenzen ziehen. Für unsere eigene Verantwortung, für ein solidarisches Zusammenleben. Sodass die Namen der Opfer nie vergessen werden. Sagt seinen Namen. Heinz Mädel.
Der Tod von Heinz Mädel. Ein Podcast von Blinde Flecken Erfurt in Kooperation mit Radio Frei. Text, Stimme und Musik, Blinde Flecken Erfurt. Produktion, Susan Goldammer.